Wir setzen einfach die Gemeinschaft fort von letzter Woche. Leider waren einige nicht da und haben den Anfang jetzt ein bisschen verpasst. Von daher werde ich noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, damit ihr auch ein bisschen mit reinkommt in das Wort, das wir haben. Also wir hatten schon vor den Konferenzen jetzt im Sommer einige Versammlungen über den Priesterdienst gesprochen. Irgendwo haben wir gemerkt, das ist doch ein wichtiges Anliegen in der Schrift und haben verschiedene Aspekte berührt. Aber jetzt hatten wir irgendwo auch noch ein Anliegen, einen Wunsch zu sehen, die Priesterschaft bringt ja auch geistliche Opfer. Und wir wissen, dass es in den letzten Jahren ziemlich Unklarheit gab oder verschiedene Ansichten, was sind diese Opfer, wie bringt man sie und so weiter. Und seitdem haben wir gar nicht drüber geredet, weil es irgendwo ein schwieriges Thema war, aber wir dürfen uns dieses Wort nicht einfach jetzt nur wegnehmen lassen oder irgendwo in die Ecke stellen, weil es halt ein schwieriges Thema ist, sondern wir müssen darin den Herrn suchen, vor dem Herrn Licht und Klarheit empfangen und seinen Willen erkennen. Ja. Es ist eher ein Trick des Feindes, würde ich sogar sagen, dass er auch wichtige Dinge in der Schrift irgendwo gerne mal verdreht, in irgendein Licht darstellt und dann denken wir, oh, das ist jetzt irgendwie ein verdorbenes Thema. Ja. Lass es uns mal weglassen. Das wäre nicht gut. Ja. Wir suchen den Herrn, wir suchen die Wahrheit in seiner Schrift und die halten wir auch fest. Ja. Und deshalb hatten wir einfach jetzt schon letzte Woche darüber gesprochen, über diese Opfer. Und vielleicht ganz kurz nochmal die Parallelstelle von Psalm 40 aus Hebräer 10. Da wird eigentlich deutlich, was die Wirklichkeit dieser geistlichen Opfer ist, von dem, was im Alten Testament der Herr geboten hatte. Da sagt er nochmal, Hebräer 10, darum spricht er bei seinem Kommen in die Welt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, aber einen Leib hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen Gott zu tun. Oben sagt er, Opfer und Gaben und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, auch kein Wohlgefallen daran gefunden, die doch nach dem Gesetz geopfert werden. Dann aber sprach er, siehe, ich komme, deinen Willen zu tun. Da hebt er das erste auf, um das zweite einzusetzen. Ja, hier bringt der Hebräerbriefschreiber, der sehr stark auf dieses Thema der Priesterschaft denkt und des neuen Priesterdienstes. Es gibt einen neuen Priesterdienst, nicht nach der Ordnung Levi, sondern in der Ordnung Melchisedeks. Ja, das ist so ein Schwerpunkt, den der Schreiber hier hat. Und er zeigt auch, was diese Opfer sind in diesem neuen Priesterdienst. Der Herr kam und hat nicht irgendwelche Tiere geopfert oder sonst was, sondern er kam, den Willen Gottes zu tun. Und er hat seinen Leib hingegeben, zuletzt sogar bis aufs Völligste, bis zum Tod am Kreuz war er bereit, den Willen Gottes zu tun. Nochmal, dass er sogar vor dem Kreuz hat er nochmal gesagt, Vater, ich will es zwar nicht, aber dein Wille geschehe. Und wenn dein Wille bedeutet, dass ich sterben muss und sogar so ein qualvoller Tod, dein Wille geschehe. Er war bereit, sein Leben wirklich völlig dem Willen Gottes zu geben. Und das war ein Gott wohlgefälliges Opfer. Und die Schrift zeigt, gerade im Römerbrief sagt auch Paulus, ich ermahne euch, gebt auch ihr eure Leiber als lebendiges und heiliges Opfer Gott wohlgefällig. Ja, das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Also siehst, es ist auch nicht nur, dass der Herr das jetzt gemacht hat, dann war es das, ja, sondern die Schrift ermahnt auch uns, gibt auch uns, dass auch wir unsere Leiber geben. Und doch finde ich eigentlich schön, wie jetzt heute Morgen schon an einer dieser Stelle aus Markus, die der Dieter vorgelesen hat, rauskommt. Ja. Diese völlige Hingabe, also bei den Menschen ist unmöglich. Ja. Wenn der Herr sagt sogar, du musst, hat noch nicht mal gesagt, du musst sterben, aber verkauf alles, was du hast. Ja. Gib es alles dahin. Lebe nur für den Vater. Und er konnte es nicht. Und der Herr sagt auch, es ist unmöglich bei den Menschen. Er weiß, dass wir es gar nicht können, so ein Leben führen. Sonst hätte es ja das jemand gegeben. Das kann nur er. Und das schätze ich auch, der Weg, das darüber hatten wir auch gesprochen, der Weg, unseren Leib zu geben, ist durch den Glauben. Ja. Und es ist durch den Geist auch. Ja. Im Römerbrief kommt auch nochmal der Aspekt heraus, dieser Leib, den wir als lebendiges Opfer geben werden sollen, ist ein Leib des Todes. Er sagt, ja, der Geist ist lebendig, aber der Leib ist immer noch tot. Der ist noch nicht in dem Zustand, dass er umgewandelt wurde. Und trotzdem sollen wir ihn als lebendiges Opfer geben. Das geht nur dadurch, dass der Geist, denn der Christus aus den Toten auferweckt hat, er lebt in uns und er kann auch unseren Leib lebendig machen. Kann auch in uns das hervorbringen, das wirken. Damit wir auch solch ein Opfer für Gott sein können, unseren Leib so geben können, dass es Gott wohlgefällig ist. Ja, und ich möchte an der Stelle ein bisschen weitergehen. Das war jetzt die Wiederholung vom letzten Mal. Und nochmal in die Verse schauen aus Psalm 40. Weil hier wird es zitiert, ja, Vers 8 und 9, wo es heißt, da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht über mich geschrieben, deinen Willen zu tun. Ja. Aber den letzten Teil, der fehlt da noch. Dein Willen zu tun ist meine Wonne, ist meine Lust. Der Herr hat den Willen des Vaters nicht getan mit, ich muss halt und es ist zwar so schwer für mich, aber ich mach's halt, ich zieh's halt durch. Er hatte eine andere Haltung, den Willen Gottes zu tun. Und das war auch dieser Wohlgeruch. Ja. Er hat gesagt, oder hier, ich lese noch Elberfelder, dein Wohlgefallen, dein Willen zu tun, es ist meine Lust, es ist meine Wonne, es ist meine Zufriedenstellung. Ja. Im Johannes sagt er, es ist meine Speise, den Willen meines Vaters zu tun. Ja, er hat eine ganz andere Haltung. Und wie kommt das? Ja, wir empfinden es oft als irgendwo mühsam, nicht unseren eigenen Willen tun zu dürfen, sondern jetzt muss ich den Willen eines anderen tun. Ich bin ja fremdbestimmt und habe ja keine Freiheit da mehr. Und uns scheint es irgendwie was Negatives, hat so einen negativen Geschmack irgendwie, jetzt den Willen Gottes tun zu sollen, müssen. Und der Herr sagt, es ist meine Lust, es ist meine Freude. Woher kommt das? Und da finde ich wunderbar, wenn wir gerade den Vers mal lesen, Vers 6 im Psalm 40, ist eigentlich die Antwort. Da sagt er, vielfach hast du, Herr, mein Gott, deine Wundertaten und deine Pläne an uns vollbracht. Nichts ist mit dir zu vergleichen. Wollen wir davon berichten und reden? Sie sind zu zahlreich, um sie aufzuzählen. Sowohl der Psalmist als auch natürlich der Herr selber hat gesehen, Die Taten Gottes sind Wundertaten. Seine Pläne, seine Vorsätze mit uns sind herrlich. Nichts ist mit dir zu vergleichen. Er hat geschmeckt, was Gott will und seinen Plan und was er geplant hat, ist unglaublich. Ist besser als alle Ideen, die wir so haben, was wir denken, machen zu können, was so unsere Ideen sind, unsere Wünsche, die Pläne Gottes sind einfach bei Weitem besser. Ja. Und ich merke, diesen Geschmack brauchen wir. Wenn wir das geschmeckt haben, dann ändert sich unsere Sicht. Dann können wir es anders nehmen, was es heißt, wenn es darum geht, den Willen Gottes zu tun. Dann merken wir, oh, Gott hat was vor. Los geht's. Da gibt es etwas Wunderbares zu genießen, zu schmecken. Und in dem Zusammenhang möchte ich eigentlich auch noch mal ein bisschen in diese Begebenheit reinschauen, in Johannes 4, wo der Herr das eben auch bezeugt, dass meine Speise den Willen des Vaters zu tun. Ja, wo er wirklich mal so sagt, Jünger, ich habe was genossen. Ich habe gerade ein richtig gutes Steak gegessen. Oder was auch immer. Ich habe gerade richtig was genossen. Und in der Situation beginnt es ja auch so, dass es eigentlich erstmal gar nicht so war, als ob der Herr jetzt gerade in vollem Genuss steht, sondern es heißt hier in Vers 6, Johannes 4, und also er kommt eben in diese Stadt und dort war Jakobs Brunnen, da nun Jesus von der Reise müde war. Setzte er sich so an den Brunnen und es war um die sechste Stunde. Sechste Stunde. Ellen, weißt du, welche Uhrzeit es ist nach unserer Zeitrechnung? Kennst du das? Weil die Juden haben den Tag um 6 Uhr morgens abgerechnet. Also zum Sonnenaufgang war die erste Stunde. Die sind ja näher am Äquator, bei denen ist es eher so dieselbe Zeit. Dann geht's los. Das heißt, sechste Stunde. So von 6 Uhr morgens abgerechnet, sagen wir mal, 12 Uhr mittags war das. Ne? Und dann sitzt du da draußen, also ist ja auch ein heißes Land, es war sicherlich warm. Du läufst, da war ja auf der Reise, die Reise war nicht bequem im Auto klimatisiert, sondern du läufst einige Stunden zu Fuß, staubige Straßen. Du bist schon müde und die Sonne, die Mittagshitze brennt dir auf den Kopf. Ja, was machen wir dann in so einer Situation? Eigentlich Siesta. Einfach mal irgendwo im Schatten liegen, mal schlafen, kommen die anderen, holen was essen. Jetzt lege ich mich einfach hin. Und dann kommt da eine Frau, die da gerade Wasser schöpfen will. Und dann war es sicherlich im Herrn plötzlich, dass der Vater gesprochen hat, hier, ich habe was vorbereitet. Was empfindest du da, menschlich gesehen? Ach, warum jetzt? Jetzt gerade bin ich eigentlich müde. Also mir geht es so, wenn ich so müde bin und erschöpft, dann will ich eigentlich nicht gerade jetzt mit jemandem vielleicht ein anstrengendes Gespräch führen über ein wichtiges Thema, dann will ich eigentlich nur meine Ruhe. Und ja, aber in der Situation, der Herr, er war bereit. Ja. Auch in der Situation, der Leib war müde, er hat gesehen, trotzdem, jetzt, ich hatte das Gespräch mit ihr begonnen und am Ende, als die Jünger ihm Essen bringen wollten, sagt er, ich habe schon gegessen. War so erfrischt und es war ja auch wirklich, Gott hatte sowas Wunderbares bereitet. Ja. Er hatte nicht nur, dass diese Frau Errettung erfahren hatte, dadurch, wenn du weiterliest, die ganze Stadt, wo sie her war, hat Errettung erlebt. Ja. Also, das ist doch herrlich. Ja. Und Ich war jetzt erinnert, ich möchte das kurz bezeugen. Ich hatte auch eine bisschen ähnliche Situation letzten Sonntag. Sind wir gerade auch um die Mittagszeit nach Hause gekommen und waren auch hungrig und müde. Haben gerade das Auto ausgeladen. Da kommt eine ältere Frau vorbeigelaufen am Haus und der Herr hat mich berührt. Sprich mit ihr über den Herrn. Sprich mit ihr über mich. Ja. Und wir haben uns dann ein bisschen unterhalten. Und es gibt dann immer so Gründe, soll ich das jetzt noch ansprechen oder nicht, aber lob den Herrn. Ich habe auch schon gemerkt, wenn Gott mich so berührt, dann mach's einfach. Und der Punkt ist auch, eigentlich ist es gar nicht so schwer. Ja. Es ist ja eigentlich nichts Schlimmes, auch den Herrn anzusprechen. Es ist eigentlich oft unsere Furcht, oder ich würde sagen auch unser Unglaube, der uns da eher ein Hindernis ist. Das Gefühl, oh, jetzt weiß er nicht, wie reagiert er und so weiter. Naja, und in dem Fall, ich habe einfach im Glauben gesagt, wenn der Herr mich berührt, dann jetzt, egal, ich gebe ihr ein Traktat noch mit, weil ich hätte noch was für sie zum Lesen. Und die Frau sagt, ja, aber nur wenn es was Christliches ist. Ja. Was anderes liest du nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, genau, es geht um Jesus Christus. Und das war dann so schön, dann hatte sie gemeint, sie wohnt bei uns nur ein paar Häuser weiter, sie geht in keine Kirche oder so, aber seit sie 18 ist, sie liest jeden Tag die Bibel, das ist ihr Leben, sie folgt dem Herrn nach, ja, sie liebt den Herrn. Halleluja! Ich war nach dem Gespräch so erfrischt. Ja, da ist eine ältere Frau in der Nachbarschaft und liebt den Herrn, der Herr weiß es. Ich hatte keine Ahnung, wer da vorbeiläuft. Der Herr weiß es, wer da vorbeiläuft. Und er sagt, sprich sie an. Und weißt du, manchmal wir zögern, weil wir irgendwo, wenn wir noch nicht, weil der Feind es ja auch behindern will. Ne? Und dann gibt es immer Gründe. Aber Gott hat wunderbare Pläne. Bis heute, er hat Wunderwerke. Ja? Und es gibt nichts Zufriedenstellenderes für uns, als in diesen Werken zu wandeln. Ich muss euch sagen, nichts hat mich an dem Tag so gefreut wie dieses Gespräch. Egal, und wenn ich noch müder gewesen wäre, so müde war ich gar nicht. Ja? Und hätte diese Erfahrung gemacht, es hätte mich nichts mehr zufriedengestellt. Weil es ist doch herrlich zu erleben, wie Gott Dinge vorbereitet und uns benutzt in seinem Plan. Ja. Und ja, das ist, und oft ist es nur diese kleine Wendung. Dieses Üben des Glaubens und diese Offenheit, ja. Der Psalmist sagt hier, Ohren hast du mir gegraben, oder ja, je nach Übersetzung. Also, wörtlich heißt auch wahrscheinlich gegraben. Es gibt hier in Elberfelder eine Parallelstelle von Jesaja, wo er sagt, ich glaube, das war es 54, ich denke, ihr kennt sie, ich habe jetzt da, wo er sagt, der Herr hat mir das Ohr geöffnet, dass ich höre, wie Jünger hören, ja, und morgen für morgen öffnet er mir das Ohr, ja, und das 54?
50
Vers 4. Jesaja?
Ja.
Lies mal vor. Achso, okay.
Aber ich kann lesen. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den
Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich. Ja, morgen für morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Jesaja 50, Vers 4 und 5. Gott möchte uns das Ohr öffnen, ja, uns wecken. Manchmal haben wir auch so ein bisschen geistlichen Schlaf, dann kriegt man das gar nicht mit, ja, was Gott eigentlich tun will. Aber er möchte uns täglich neu das Ohr wecken, dass wir hören, was er für Pläne hat. Und Jesaja sagt, und ich bin nicht widerspenstig gewesen und bin nicht zurückgewichen. Das ist dann die Übung. Das ist die Übung, die wir brauchen, wenn der Herr uns berührt in der Situation und es geht um seinen Willen zu tun, nicht zurückweichen, nicht zu sagen, oh, jetzt nicht. Und hier darüber hatten wir auch gesprochen, ja, dieses Opfer, es ist durch Glauben. Und wenn du in dieser Situation den Glauben übst, Amen, Gott will wirken. Er macht auch die Dinge. Dann merken wir, es ist gar nicht schwer. Und da komme ich eigentlich zu diesen Versen aus Matthäus 11, wo der Herr auch sagt, mein Joch ist nicht schwer, nicht hart. Es ist ein sanftes Joch. Also er kommt her zu mir, der euch abmüht und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch. Lernt von mir. Ja, der Herr hatte ein Joch. Was war sein Joch? Ein Joch kennen wir, ne? Ein Joch ist eigentlich etwas, das kriegst du drauf, die Tiere, um etwas, einen Dienst auszuüben. Ne? Hast eine Aufgabe. Kriegst ein Joch, musst irgendwo mal was ziehen, ja? Es gibt was zu tun. Der Herr hatte einen Dienst, wo er dem Vater gedient hat. Aber er sagt, mein Dienst, mein Joch ist nicht schwer oder hart. Und warum war er nicht so hart? Er sagt, weil ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und er hatte Ruhe auch. Wenn der Herr das getan hat, er hat es immer in der Ruhe getan. Warum? Weil er dieses Vertrauen in den Vater hatte. Er wusste, was immer bereitet war. Selbst bei seinem Tod am Kreuz wusste er, der Vater wird ihn auferwecken. Er konnte das auch deshalb nur gehen, weil er wusste, es wartet auf ihn die größte Freude. Er wird einen riesigen Sieg davontragen. Deshalb hat er das Kreuz auch einfach nicht so groß gemacht. Wegen der Freude, die er schon gesehen hat. Und ich würde sagen, wenn wir natürlicherweise das Leben des Herrn anschauen, dann würden wir sagen, ich war schon ein schwerer Dienst, ja. Oder? Hat er wirklich, also teilweise hat er sogar mal eine Nacht durchgebetet. Die Leute kamen, er hatte nicht oft wirklich Entspannung, so für seinen Leib. Und doch hatte er Ruhe. Und er hat gesagt, es ist kein schweres Joch. Weil er wusste, alles, was da kommt, ist vom Vater vorbereitet. Alle Dinge, selbst der Widerstand, er hatte nicht auf den Widerstand geschaut, er hatte gesehen, er hatte auch die Gemeinschaft mit dem Vater gehabt und hat gesehen, da kann ich sicher sein. Und ich möchte einfach diesen Geschmack ein bisschen vermitteln, ja? Dass wir nicht diesen Dienst so äußerlich beurteilen, oh, das ist für mich zu schwer. Ja, für uns ist manchmal sogar unmöglich. Für uns mag es unmöglich sein. Aber selbst wenn der Herr mal sagt, verkauf alles, dann können wir auch sagen, Herr, Amen, weil ich habe einen Vater, dem alles gehört. Und selbst wenn ich keine Güter habe, ich weiß, ich werde keinen Tag nichts haben, weil ich habe einen Vater, der wirklich alles besitzt und der auch sich um mich kümmert. Aber der Herr sagt hier, gell, lernt von mir, lernt. Ich glaube, so ein Wandel und auf diese Weise zu leben, es müssen wir lernen. Und das ist nicht einfach so, dass wir das, okay, hab's jetzt mal gehört, jetzt geht es. Und ich muss sagen, der Herr will uns das lehren. Er möchte, dass wir es lernen. Und auch, dass wir hier diese Haltung haben, die er hat, diese Sanftmut und diese Demut von Herzen. Nicht dieses, was Jesaja sagt, ja, diese widerspenstige und zurückweichen. Und jetzt kommt der Herr schon wieder. Dass wir es auch lernen anzunehmen, was vom Vater kommt. Durch den Glauben, dass wir es im Vertrauen annehmen Und hier merke ich, gibt es einen wichtigen Punkt und eine wichtige Erfahrung. Das bringt mich eigentlich zu dem Vers aus Psalm 51. Wo es eben heißt, ja, denn Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben, Brandopfer gefallen dir nicht, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes, zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Diese Opfer, diese Bereitschaft, im Willen Gottes zu leben, dazu muss auch in uns etwas zerbrochen werden, in unserem Herzen. Und ja, verzeiht mir, wenn ich mal wieder eine Erfahrung berichte, wo ich gemerkt habe, wie der Herr in meinem Leben das gewirkt hat. Aber vielleicht hilft es doch dem einen oder anderen. Ich denke, manche kennen es auch schon. Ich merke, der Herr braucht hier, hat auch mich an diesem Punkt irgendwo mal bringen müssen, ja, so einen Zerbruch zu erfahren. Und wie möchte ich sagen, ja, es war eigentlich für mich schon früher so ein Wunsch, Gott zu dienen, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, es passt noch nicht so ganz. Ja. Obwohl ich, sag mal, viel schon gemacht hatte, irgendwie hatte ich so das Gefühl, der Herr ist noch nicht so zufrieden, oder es ist noch, irgendwas stört hier. Ja. Und ich dachte eigentlich immer, ja, ich muss halt mehr Opfer bringen, ja. Mehr beten, mehr evangelisieren, ich mache es halt zu wenig. Mehr im Wort lesen oder so. Irgendwie habe ich gemerkt, irgendwas ist noch zu wenig. Aber selbst obwohl ich das dann gemacht habe, so gut ich konnte, ja, vielleicht so wie dieser Jüngling, der auch sein Bestes gegeben hat, alles da zu versuchen, so zu machen, wie Gott es will, ging es mir wie der Jüngling. Ich habe gemerkt, irgendwas fehlt noch. Ja. Es ist interessant, dass dieser junge Mann da kommt zum Herrn, zeigt, er hat irgendwie gemerkt, irgendwas passt aber noch nicht. Er hat gesagt, was muss ich denn tun? Ich tue schon das alles, ich bin doch so ein Guter und trotzdem passt es nicht. Trotzdem ist irgendwas noch nicht da. Und dasselbe Problem wie er, wie wir, wie ich. Ich glaube, das Problem hat eigentlich im Endeffekt irgendwo jeder. Er war noch nicht zerbrochen. Er war noch so gut. Und in meinem Fall war es eigentlich so, ich habe gemerkt, ich habe eigentlich viel Gott gegeben, aber irgendwo manche Punkte habe ich gesagt, aber das nicht. Das wäre mir dann zu viel, ja. Und so, es gibt dann irgendwo einen Punkt, wie bei dem Jüngling. Er macht zu viel, aber irgendwas, wo du merkst, da ist dann deine Grenze erreicht. Also wenn der Herr dann sagt, aber nee, jetzt geht das, dann sag ich, okay, da kann ich nicht mehr. Das, also ein bisschen was für mich brauche ich noch, ja. Ein bisschen was. Und interessanterweise, der Herr kennt diese Punkte. Der Herr sieht, selbst wenn du sagst, ich gebe dir 99%, ja, der Herr weiß das 1%, wo du noch festhältst. Wo du sagst, aber das bitte nicht. Und eigentlich das Problem ist, dass wir uns noch nicht dem Herrn ganz anvertraut haben. Wir sind von ihm noch nicht zerbrochen. Dann kannst du einen Punkt geben, wo der Herr sagt, komm, mach das. Und dann weichst du zurück. Dann sagst du, oh nee, das geht nicht. Und interessanterweise, der Herr hat es einfach mir dann gezeigt. Ich hatte eine Situation, wo ich was wollte. Und gesagt, aber das will ich haben. Und habe dafür gebetet, dass Gott es mir gibt. Und Gott hat mir gar nicht geantwortet. Obwohl ich viel gebetet habe, er hat gar nichts gesagt. Er hat geschwiegen. Und ich habe nicht verstanden, warum schweigt er. Und irgendwann habe ich es mir ausgedacht und gesagt, Herr, warum schweigst du denn? Warum antwortest du mir nicht? Warum sagst du nicht, ob ich es haben darf? Dann habe ich gesagt, ja, weil du es schon entschieden hast für dich. Ich brauche dir nichts sagen. Du willst es, und wenn ich dir was anderes sagen würde, dann wärst du auch nur sauer, beleidigt. Warum darf ich das jetzt nicht haben? Ja. Du willst dann, was soll ich dir sagen? Ich will kein Ärger mit dir. Ja. Dann geh deinen Weg. Dann geh deinen Weg. Und an dieser Situation hat Gott mir echt die Augen geöffnet und gesagt, eigentlich habe ich ihn, obwohl ich so viel für ihn tue, ich habe ihn noch nicht mich ganz ihm anvertraut. Ich habe noch nicht ihm wirklich mein Leben ganz anvertraut. Und mir wurde klar, das ist eigentlich was gerade hier das Problem ist. Ja. Dann habe ich mich gefragt, warum denn nicht? Und dann wurde mir bewusst, habe ich mir selber gewusst, all die Wundertaten, die der Herr schon getan hat. Ja. Seine Pläne, wo ich gemerkt habe, Mensch, der Herr ist so gut, er hat mir das schon oft gezeigt, er ist wunderbar. Das habe ich gemerkt. Und gesagt, warum gibt es Punkte, wo ich sage, nee, da ist es vielleicht nicht wunderbar, da weiß ich es besser. Da ist der Plan des Herrn nicht so gut. Mach ich doch lieber, wie ich es will. Und da habe ich verstanden, das ist Torheit. Das ist eigentlich Blindheit. Und lob den Herrn. Ich kann sagen, an diesem Punkt habe ich mich vom Herrn zerbrechen lassen. Oder eigentlich war ich bereit, zu sagen, okay, mein Herz soll vor dir wirklich zerbrochen sein. Da soll nichts widerstehen. Oder wie bei der Maria vor dem Tod des Herrn. Ja, sie hat dieses Alabastergefäß, diese Kostbarkeit. Sie hat es zerbrochen. Es ist interessant, Gott wird uns nicht zerbrechen. Nicht er zerbricht uns. Er sagt, ein Zerbruch, sondern es sind wir, die unser Herz bereisen. Wir lassen es zerbrechen. Wir sagen Amen. Es ist nicht, dass Gott uns zwingen wird, diesen Schritt zu gehen. Aber er möchte uns die Augen öffnen, dass es eigentlich, als das ist der Weg. Ja. Ja, und an dem Punkt muss ich sagen, das war wirklich eine Revolution in meinem Glaubensleben. Wie eigentlich hier auch der Psalmist sagt, danach, dann, wenn unser Herz zerbrochen ist, dann werden dir gefallen Opfer der Gerechtigkeit. Brandopfer und Ganzopfer. Dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern. Vor diesem Punkt wollen wir für Gott was tun. Aber Gott kann es gar nicht annehmen. Dann ist es wie das Opfer Kains. Gut, du gibst dich hin, machst Stier, aber du wirst merken, irgendwas harmoniert nicht. Es ist nicht dieses Wohlgefallen. Aber wenn wir in diesem Zustand sind, wo wir wirklich sagen, 100%. Warte, ganz. Ich halte nichts fest. Dann merken wir, da geht es voran. Dann gibt es Opfer, die Gott gefallen. Da ist auch die Kraft des Geistes da. Von dem Zeitpunkt ab habe ich auch ganz anders gemerkt, wie der Herr mitwirkt. Auch wie er dann sprechen kann. Ja? Zum Beispiel so eine Situation, wo Gott dann einfach sagt, hier, ich habe was bereitet. Gott kann es auch nur machen, wenn er merkt, da ist ein bereites Ohr, ein Ohr, das für ihn wirklich geöffnet ist. Herr Jesus, und dann noch kurz zu diesem Vers in Philipper 2. Paulus hatte diese Erfahrung auch gemacht. Und er sagt hier, aber wenn ich auch als Trankopfer ausgegossen werde, über dem Opfer und Priesterdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Und ebenso sollt auch ihr euch freuen, sollt euch mit mir freuen. Als der Paulus den Philipperbrief geschrieben hat, war er im Gefängnis. Und wenn er davon schreibt, wenn ich auch als Trankopfer ausgegossen werde, er meint eigentlich, er hat damit gerechnet, wenn er auch sterben wird für den Herrn, also sein Leben ganz ausgegossen wird. Er hat gesagt, wenn sogar der Punkt kommt, dass es mein Leben kosten wird, ich freue mich. Ja. Also für mich war das eben früher auch, sowas konnte ich eigentlich gar nicht richtig mitgehen. Ja. Wie kann man sich freuen, für den Herrn zu sterben? Ja, dann muss man es halt. Aber ich muss sagen, in dem Punkt, wenn der Herr uns zerbrechen konnte, dann halten wir auch unser physisches Leben nicht fest. Dann können wir wirklich, wie der Paulus auch sagen, sterben ist für mich sogar Gewinn. Es ist für mich kein Verlust. Was halte ich denn fest? Ich halte Christus fest. Für ihn zu sterben, das heißt, ich habe die feste Verheißung, ich werde, wer das tut, er wird ein Überwinder sein. Wenn wir für den Herrn als Märtyrer sterben, wir sind Überwinder. Wir werden in Ewigkeit herrschen. Das heißt, wir werden wirklich frei. Ja? Und haben sogar, wie Paulus sagt, einen Weg, wir können uns freuen. Und dort möchte ich auch noch den Punkt erwähnen, diese Freude in dieser Hingabe ist auch ein Kennzeichen, auf was wir achten sollen. Weil wenn es nur eine religiöse Opferung ist und nicht vom Geist unterstützt, dann werden wir diese Freude nicht empfinden. Dann ist es für uns doch so mühevoll und so schwer und beladen. Ja. Und ich muss sagen, das müssen wir auch lernen zu unterscheiden. Da werden wir auch immer mal wieder da oder da falsch sein und denken wir, oh, nee, das ist mir zu viel. Und dabei hatte ich eigentlich nur nicht auf den Herrn geschaut, nur auf die Situation. Aber es gibt auch den Punkt, wo wir denken, ja, jetzt will halt Gott das von mir und eigentlich widerstrebt mir alles, jetzt muss ich es machen. Vielleicht auch eine kurze Erfahrung, als ich angefangen hatte, da zu studieren, da dachte ich auch, ich muss jetzt, damit ich mit Brüdern zusammen wohnen kann, haben wir eine Wohnung gesucht und dachte, ja, um des Herrn willen ziehe ich da in eine Wohnung, die war so ein einziges Loch, aber das war halt das Einzige, was wir gefunden haben, weil es immer schwer als Student Wohnungen zu finden. Ja, da war die Toilette auf dem Klo draußen, es gab keine Küche, es gab kein Bad, die Dusche stand im Wohnzimmer quasi auf dem Teppichboden und es war total dunkel, kein Tageslicht und dachte, okay, Herr, für dich, dann gebe ich halt, hier nehme ich dieses Kreuz auf. Aber war gar kein Friede da. Überhaupt nicht. Und dann hatte ich auch ein bisschen mit Geschwistern Gemeinschaft, meine Mutter und auch, du brauchst dich dann nicht jetzt da reinzwängen, ja. Und es war auch kein Kreuz, was der Herr bereitet hat, ja. Es gibt auch solche Dinge, haben wir manchmal vielleicht ein falsches Konzept, ja. Dann ist gut, nicht einfach nur in sich zu bleiben, auch mal Gemeinschaft zu haben. Wir haben auch Geschwister, die auch den Herrn lieben, ein Empfinden zu haben, was will der Herr. Und tatsächlich muss ich sagen, der Herr hat etwas deutlich Besseres für uns vorbereitet. Es war nicht sein Plan. Das möchte ich auch noch dazu sagen. Wir brauchen hier wirklich ein gesundes Empfinden. Wir müssen vom Herrn lernen. Aber ich muss sagen, eigentlich wirklich so eine Voraussetzung, das ist mir sehr wichtig, dass wir dem Herrn ein volles Vertrauen geben über unser ganzes Leben. Und dann hat er es wirklich in seiner Hand. Und wir werden ihn loben für seine wunderbaren Taten und Pläne mit uns. Lobe den Herrn.